Heute vor 10 Jahren, am 1. Mai 2003, erklärte US-Präsident George W. Bush die größeren Kampfhandlungen im Irak für beendet. 13 Jahre ist es her, dass der Iraker Abbas Kidar als politischer Flüchtling auf dem Weg nach Schweden von der bayerischen Grenzpolizei aufgegriffen wurde. Heute lebt er in Berlin als Schriftsteller und schreibt auf Deutsch. Nach Der falsche Inder und Die Orangen des Präsidenten ist jetzt sein dritter Roman zu haben. Brief in die Auberginenrepublik heißt er. Und gestern kam die Meldung, dass Kidar mit dem Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2013 der Stadt Heidelberg ausgezeichnet wird. Ein Preis, der nur alle 3 Jahre vergeben wird. Aber Skider, ganz herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
Oh, vielen Dank, vielen Dank.
Der Buchtitel Die Auberginenrepublik, der hängt ja mit Ihren Erinnerungen zusammen. Durch das Handelsembargo gegen den Irak bekam man bis 2003 kaum etwas anderes als eben Auberginen auf dem Markt. Mit dem Titel ist auch der Zeitraum Ihres neuen Romans abgesteckt. Ihr Buch spielt in den 90ern, als Saddam Hussein noch an der Macht war, Irak also eine Diktatur. Abgesehen von den Auberginen, was war das damals für ein Land?
Der Irak war auf jeden Fall eine Auberginenrepublik, aber es war auch ein Ort der Trauer. Es war eine Diktatur. Die Iraker versanken, sagen wir so, im Meer von Blut und Traurigkeit. Es war eine harte Diktatur, Polizeistaat, Gewalt. Es hatten dazu auch Handelsembargo. Ja, das war vielleicht, was soll ich sagen, die Iraker haben die Hölle richtig kennengelernt.
Der Brief aus dem Buch, der hat ja gewissermaßen auch ein reales Vorbild. Einen Brief, den Sie selbst als damals noch illegaler Flüchtling, das waren Sie über mehrere Jahre ja in mehreren Ländern, bevor Sie in Deutschland quasi gefasst wurden, an Ihre Mutter geschrieben haben. Was haben Sie Ihrer Mutter damals geschrieben?
Ich konnte nicht so viel aufschreiben. Ich hatte natürlich Angst, dass die Sicherheitspolizei den Brief liest. Ich habe nur einfache Dinge geschrieben. Mir geht es gut und ich arbeite und alles in Ordnung und so weiter und so fort. Es gab sozusagen bei mir selbst eine Art Selbstzensur. Ich hatte Angst. Ich machte mir Sorgen um meine Familie. Aber es ist erstaunlich, wenn man heute daran denkt, dass früher Menschen nicht mal einfache Briefe schreiben konnten. Und wir heute können wir E-Mails schreiben, wir können chatten zum Beispiel, wir haben so viele Möglichkeiten. Und das war vor 10 Jahren, konnten die Menschen nicht mal einfach Briefe senden. Ich erinnere mich, ich habe viele Briefe eigentlich illegal in den Irak geschickt. Viele sind nicht angekommen. Nur ein Brief habe ich 1997 so illegal geschickt in den Irak. Und der Brief ist 1998 angekommen. Und nach 2003, als ich in Irak war, habe ich den Brief mitgenommen und ich habe den Brief jetzt in Berlin.
Wie ist dieser Brief, auf welchen Weg ist er in den Irak gekommen? Dass das so lange gedauert hat, 1 Jahr insgesamt.
Ja, ich war in Libyen und damals konnte ich auf den normalen Busweg natürlich keine Briefe schicken. Ich war politisch verfolgt. Deswegen habe ich das illegal geschickt. Und es gab so ein System von illegalen Briefsendungen, existierte damals in der arabischen Welt. Und dass man wirklich die Briefe illegal in den Irak schmuggeln konnte. Und ich glaube, 200 oder 100 oder 200 Dollar damals bezahlt und den Brief geschickt. Und ich vermute, der Brief zuerst kam nicht bei meiner Mutter an, sondern der irakischen Sicherheitspolizei. Und es hat bestimmt lang gedauert, bis sie den Brief gelesen haben und dann weitergeleitet. Weil damals die irakische Sicherheitspolizei brachte Informationen über die Exilanten. Es war Handelsembargo und die irakische Sicherheitspolizei hatte nicht so viele Informationen über die Exilanten. Deswegen hat die irakische Sicherheitspolizei auch das System der illegalen Briefsendungen gegründet eigentlich, damit die Exilanten Briefe an ihre Familien schicken und so sammelten sie Informationen über die Exilanten.
Auch in Ihrem Roman wird ein Brief verschickt und weitergegeben. Das sind alles Menschen, die diesen Brief transportieren, die ihn für Geld schmuggeln, bevor er dann irgendwann im Irak ankommt. Und die haben alle sehr eigene Lebensläufe, sehr eigene Probleme. Die sind sich auch oft selbst die Nächsten. Und sie erzählen in ihrem Buch aus der Ich-Perspektive. Und mit am schwersten auszuhalten dürften für Ihre Leser vielleicht auch die Folterberichte sein, die in diesem Buch vorkommen. War das hart für Sie, das aufzuschreiben, weil das ist Ihnen ja auch selbst passiert?
Ja, natürlich, es war überhaupt nicht einfach, darüber zu schreiben. Auch als ich erzähle, zum Beispiel, es gibt in diesem Buch so einen Polizist und einen Sicherheitspolizist auch, Oberst in der Sicherheitsbehörde. Und da musste ich als Sohn, und ich habe schon als ich erzähle das alles aufgeschrieben. Es natürlich war überhaupt nicht einfach. Ich glaube, wenn man gefoltert wird, wird seinen Folterer nie mögen, das ist, steht fest. Aber ich habe wirklich auch daran gedacht, sie sind auch für mich wirklich auch Menschen, die in einem System sind. Das System manchmal bestimmt die Schicksale der einfachen Menschen. Und wer Verbrecher wird, wer Polizist wird, wer Opfer wird. Manchmal entscheiden nicht die Menschen selbst, besonders in einer Diktatur. Wenn die Freiheit fehlt, dann gibt es alles, dann ist alles möglich irgendwie. Und deswegen dachte ich, die sind auf jeden Fall einfache Menschen und das hat und muss ich wie sie als einfachen Menschen in meinem Buch darstellen, die in einem System sind. Das heißt, was heißt einfachen Menschen? Sie sind zum Beispiel, das ist ein Vater oder sagen wir so, Liebhaber, es ist auch ein Sicherheitspolizist, konnte, der hat auch Familie, Schwester, Bruder, Mutter, Vater, der liebt vielleicht Fußball oder irgendwas anderes. Sie sind einfache Menschen. Das in einfachen Bereichen des Lebens sind sie einfache Menschen, aber im Bereich der Arbeit sind sie etwas anderes, weil das System von innen das verlangt. Ohne das können sie nicht weiterarbeiten, existieren dann nicht mehr. Dass sie existieren, wenn sie Verbrecher werden. Wenn sie nicht Verbrecher werden wollen, dann gibt es keine Möglichkeit für sie. Deswegen versuchte ich wirklich in diesem Buch, sie als einfache Menschen zu betrachten. Es hatte natürlich Schwierigkeiten am Anfang, aber im Laufe der Zeit hat das ein bisschen sich verbessert. Ich muss auch zugeben, am Anfang, als ich solche Kapitels geschrieben habe, habe ich an eine Geschichte mich erinnert, als ein Sicherheitspolizist mich gefoltert hat im Irak. Das war 1994. In seinem Verhörraum saß ich und er hat angefangen, mich zu foltern mit Elektroschockgerät. Und plötzlich hat ihn seine Frau angerufen. Klingelte das Telefon, antwortete er und plötzlich hat er aufgehört, mich zu foltern und dann hat er angefangen, einfach mit seiner Frau zu reden. Der war plötzlich sehr lieb. Nach seiner Frau wollte seine kleine Tochter mit ihm reden. Plötzlich begann er so einfachen, was soll ich sagen, sehr sanfte Worte auszusprechen, wie mein Schatz, Liebling, meine Süße, meine Kleine. Und dann hat er aufgehört zu telefonieren und dann hat er dann wieder angefangen, mich zu foltern. Ich glaube, dass es solche Menschen auch betrachten, sagen wir so, die Regimegegner als Untermenschen. Deswegen konnten sie auch die solche Menschen auch foltern, weil das System von denen auch verlangt, dass solche Menschen so als Untermenschen zu betrachten. Vielleicht, wenn ich was empfehlen würde, ich würde empfehlen den Film Hannah Arendt, der läuft, ich glaube, auch gerade im Kino. Und das Thema spielt auch in diesem Film eine große Rolle. Natürlich kann man natürlich auch die Bücher von Hannah Arendt lesen. Ja, das System und die Menschen.
Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass Sie sich mit Ihren Büchern auf eine andere Art an der Polizei, an der Sicherheitspolizei des Irak, an der Diktatur, an den Mördern und Verbrechern rächen.
Ja, es ist, sag mal so, man kann zurückschlagen, aber auf welche Art und Weise? Ich denke immer so, wenn Benjamin will die Hässlichkeit kritisieren, Verbrechen kritisieren und dagegen kämpfen, muss man auch was geben, was Schönes. Wenn ich sage, das ist hässlich, dann muss ich auch bereit, etwas Schönes zu geben. Und was ich daran denke, was ich immer gesagt habe, das ist meine Literatur eine Art Rache. Ich meine ich wirklich damit, dass ich versuche, in meiner Literatur die schöne Seite des Lebens darzustellen. Damit mir vielleicht auch solche Menschen irgendwann, die Menschen, die diese Bücher lesen, irgendwann versuchen, das zu verhindern, dass es diese Grausamkeiten sich wiederholen. Es ist natürlich die Literatur die beste Mittel, oder sagen wir so, die Literatur ist das Beste, was man wirklich, was man benutzen kann gegen Verbrechen, Diktatur, Polizei, auch Bürokratie und so, ja, und Waffenhändler und so weiter und so fort. Ja, meine Literatur ist eine Art Rache, aber nicht auf diese, auf banale Art und Weise, sondern ich versuche immer gegen die Hässlichkeit zu kämpfen, wie möglich, indem ich die Schönheit als hochstes Prinzip erstelle.
Der Brief im Roman, der nimmt ja einen Weg, den Weg, den Sie damals als Flüchtling genommen haben, nur andersherum. Von Libyen über Ägypten, Jordanien bis dann in den Irak. Er wird immer weitergegeben von Mensch zu Mensch. Wie war denn Ihr Weg damals?
Mein Weg war umgekehrt. Ich bin wirklich von Bagdad über Jordanien, Ägypten, dann nach Libyen, Benghazi. Das war so alles auch illegal, aber nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Bus, mit dem Schiff und mit dem Taxi und so weiter. Sammeltaxi bis Libyen. Und in meinem Roman natürlich, die Reise ist umgekehrt. Aber es ist erstaunlicherweise, ich komme aus einer Stadt in Bagdad oder in einem Viertel und das Viertel heißt Saddam City. Und da landete ich in Libyen, in Benghazi, in einem Viertel und das Viertel heißt Gaddafi City.
Und vom Regen in die Traufe, sagt man da.
Ja, und ich dachte auch in diesem Buch, dann lasse ich den Brief auch so reisen von Gaddafi City bis Saddam City, aber umgekehrt sozusagen habe ich die Reise gemacht, ja.
Als Sie selbst aus dem Irak flohen, 1996, da waren Sie 23, da hatten Sie 2 Jahre Gefängnis hinter sich. Sie hatten Ihre Strafe aber abgesessen, waren entlassen. Warum haben Sie den Irak trotzdem verlassen?
Zuerst, ich konnte danach wirklich nicht weiter studieren, weil ich vorher im Knast saß. Da musste ich zur Armee. Und das wollte ich natürlich auch nicht. Ich musste auch nach meiner Entlassung wöchentlich zur Sicherheitspolizei in unserem Viertel gehen und immer wöchentlich zu erzählen, was ich in dieser Woche gemacht habe. Und irgendwann hatte ich einen Brief bekommen von der Sicherheitszentrale in Bagdad. Und da dachte ich, ich gehe nie wieder dorthin, weil das, wenn man das Wort Sicherheitszentrale im Irak hört, kriegt jeder Angst. Das heißt, wenn man geht dorthin, man kehrt nie wieder zurück. Und da dachte ich wirklich, ich bleibe nicht mehr da. Und dann bin ich wirklich abgehauen.
Abbas Kider ist mein Gesprächspartner. Der deutsch-irakische Schriftsteller hat mit Brief in die Auberginenrepublik gerade seinen 3. Roman veröffentlicht und wird mit dem Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2013 der Stadt Heidelberg ausgezeichnet. Sie haben etwas gewonnen, als Sie Ihr Land verlassen haben, nämlich die Freiheit, auch die Freiheit, Literaturwissenschaften studieren zu können. Und Sie schreiben heute auf Deutsch, einer Sprache, die Sie ja erst als Erwachsener gelernt haben. Haben Sie letztlich auch Ihre Muttersprache, Ihre Vatersprache, das Arabische, verloren auf der Flucht?
Nee, verloren nicht. Ich habe auch im Exil viel geschrieben. Ich habe viele Gedichte geschrieben, ich habe auch ein Buch, Kritik, Literatur und Diktatur in der arabischen Welt auch geschrieben. Ich war auch als freier Journalist für viele Exilzeitungen und Zeitschriften. Ich habe auch viele auch politische Texte früher geschrieben gegen Saddam Hussein.
Trotzdem schreiben Sie jetzt auf Deutsch. Warum das?
Ja, ich glaube, das hat mit 2003 zu tun. Als ich wirklich von 96 bis 2003 hatte ich nur einen Traum. Und mein Traum war, in den Irak zurückzukehren. Und 2003, als die Amerikaner kamen und Saddam weg war, bin ich wirklich zurückgekehrt. Und im Irak hatte ich wirklich festgestellt, mein Traum war nur ein Traum. Und der Irak existiert nicht mehr. Der Irak, den ich wirklich in meinem Kopf gehabt habe, existierte wirklich nicht mehr. Ja, und dann kehrte ich zurück nach Deutschland und stand plötzlich da, was soll ich sagen, ein Mann ohne Träume. Und da dachte ich, ich suche mir irgendwie neue Träume und neue Ziele in diesem Land. Und da hatte ich wirklich angefangen, sagen wir so, nur auf Deutsch zu lesen und zu schreiben, auch Musik zu hören. Übrigens, ich mag auch deutsche Schlager sehr, weil ich von denen auch viel Deutsch gelernt habe.
Wahrscheinlich, weil die Sprache auch relativ einfach ist am Anfang von Schlagern, ne?
Ja, das war schon von Anfang. Zum Beispiel, es war meine Lieblingssängerin Alexandra, habe ich immer ihre Lieder am Anfang sehr gern gehört. Und ich kenne auch viele Lieder von ihr fast auswendig. Und dann irgendwann, wirklich von 2003 bis 2008, habe ich aufgehört, richtig Arabisch zu lesen, zu schreiben oder zu hören. Nur ab und zu, wenn ich meine Familie in Bagdad angerufen habe. Und dann begann ich wieder Arabisch zu reden, nachdem ich den ersten Roman geschrieben habe.
Das finde ich sehr interessant, denn die arabische Sprache gilt ja als eine sehr blumige, als eine sehr umfangreiche. Und Ihre Sprache auf Deutsch wird immer gelobt als sehr lakonisch, sehr knapp. Das heißt, mit diesem Sprachenwechsel haben Sie auch die Art, sich auszudrücken, verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich wirklich freier, wenn ich wirklich auf Deutsch schreibe. Ich glaube manchmal, wenn ich wirklich zum Beispiel jetzt, wenn ich mit einer arabischen Frau sitze, irgendwo am Abend, und wir reden auf Arabisch zum Beispiel über Sexualität, da kommt es fühlt sich nicht gut an. Es kommt auch nicht gut an. Aber wenn ich das auf Deutsch mache, dann ist es interessanter. Ich glaube, die fremde Sprache gibt die Möglichkeit, dass man sich frei fühlt.
Weil man eine Distanz hat?
Auf jeden Fall. Und noch eine Sache zum Beispiel, ich bin jemand, der wirklich auch, sagen wir so, ich will viel erzählen. Ich habe, sagen wir so, viel zu erzählen. Und die deutsche Sprache gibt mir diese Möglichkeit, mit wenigen Worten viel zu sagen. Deswegen liebe ich diese Knappheit der deutschen Sprache. Und ich fühle mich wirklich freier. Ich genieße diese Knappheit und diese Genauigkeit auch der deutschen Sprache. Übrigens, wenn ich auf Deutsch schreibe, bin ich sehr systematisch, bin ich sehr ordentlich, bin ich sehr genau. Das tue ich leider auf Arabisch nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat es mit der Sprache zu tun. Aber das tue ich, wenn ich auf Deutsch schreibe. Und das natürlich macht alles für mich sehr interessant und ich genieße das unglaublich, aber es ist trotzdem sehr schwierig. Wenn ich zum Beispiel eine Seite auf Arabisch schreibe, brauche ich, sagen wir so, 20 Minuten, dann korrigiere ich diese Seite. Aber manchmal eine Seite auf Deutsch, da brauche ich manchmal fast 20 Stunden. Um diese Seite zu korrigieren.
Da sind Sie in guter Gesellschaft mit vielen großen Autoren. Ein Freund von mir, auch Autor, der sagt immer, eine Seite am Tag. Mehr ist sowieso nicht gut.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist eine Seite zu schaffen am Tag. Das ist echt großartig. Das wäre ein Traum von jedem Autor.
Die Rezensenten Ihres Buches, Brief in die Auberginenrepublik, die waren fast alle sehr positiv, die Rezensionen. Aber es tauchte immer wieder ein Attribut auf, nämlich das Wort düster. Es sei ein düsterer Blick auf die arabische Welt, eine beklemmende Sicht auf die arabischen Diktaturen. Ist Ihr Blick auf Ihr Heimatland Irak, auf die Region auch heute noch so düster?
Nein, düster nicht. Das ist auch in meinen Romanen, das stimmt wirklich überhaupt nicht. Obwohl es ist natürlich thematisch, es ist alles so hart irgendwie, aber es gibt viel Humor und Witz und da würde ich nicht sagen als düster, aber das ist klar, das ist, wenn man über Gefängnisse und Illegalität und Exilanten redet, da tauchen viele Traurigkeiten auf. Aber ich glaube, ich bin zum Beispiel optimistisch, was um die arabische Welt geht. Ich habe selbst zum Beispiel die Revolution in Ägypten erlebt, 2011 und ich beobachte auch den arabischen Frühling oder die jungen Leuten in der arabischen Welt und ich glaube, die Araber haben wirklich viel, viel geschafft und man kann die nicht mehr stoppen. Ich betrachte die arabischen Menschen oder sagen wir so, die Araber heutzutage so wie eine Art Vampire. Diese Vampire, man hat ihnen immer früher gesagt, ihr könnt euch nur in der Dunkelheit ausdrücken. Das heißt, ihr könnt nie in der Öffentlichkeit was machen. Und das ganze Leben so und sagen wir so, die Sonne oder das Licht der Freiheit passt nicht zu euch. Ihr seid auch sogar unfähig zur Demokratie. Das hat man in unglaublich jahrelang gesagt. Sogar die arabischen Intellektuellen haben mitgespielt. Und irgendwann kamen so einige junge Leute, gehen auf der Straße, diese Vampire plötzlich tagsüber, die Sonne tut nicht weh. Und seitdem sind die Vampire draußen und keiner kann diese Vampire stoppen. Und ich bin wirklich sehr optimistisch. Die Revolution, glaube ich, rollt weiter in der arabischen Welt. Es ist aber natürlich, wird auch lang dauern und deswegen habe ich auch wirklich das in diesem Roman die Situation der Araber vor dem arabischen Frühling dargestellt, vielleicht um zu zeigen, das wird auch dauern, bis man wirklich die Freiheiten der arabischen Welt richtig erreicht. Die jungen Leute machen die ersten Schritte gerade und es wird natürlich echt dauern. Aber das ist auch normal, wenn man zum Beispiel eine kleine Familie gründen will, da braucht man auch paar Jahre. Zum Beispiel, das braucht man, sagen wir so, ein Mann und eine Frau brauchen sich zum Beispiel 2 Jahre, bis sie sich kennengelernt haben. Dann 1 Jahr, bis sie ein Kind bekommen haben. Dann brauchen sie eine große Wohnung. Bis sie eine kleine Familie gegründet haben, brauchen sie 4 bis 5 Jahre. Dann was macht ein Volk, wenn das Volk eine Beziehung mit der Demokratie und mit der Freiheit hat? Natürlich wird es länger dauern. Aber das ist ganz normal und gehört dazu. Aber im Irak ist die Situation ganz anders.
Das sagt Abbas Kida, Autor des Buches Brief in die Auberginenrepublik, bei Nautilus erschienen. Und seit gestern wissen wir nun, dass er auch für seine Romane mit dem Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2013 der Stadt Heidelberg ausgezeichnet wird. Ganz herzlichen Dank nochmal für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.